Von wegen Thorsten, mein Name ist Markus. Mir gehörte das Obergemach, in dem Jesus mit seinen Jüngern sein letztes Passamahl feierte. Ich will euch ein wenig erzählen von dem, was ich an diesem Abend mitbekommen habe. Ich muss zugeben, dass ich von etwas neugieriger Natur bin. Jesus im Haus zu haben, das war natürlich etwas ganz Besonderes. Und da habe ich einfach immer wieder mal gespickt. Ich sollte euch vielleicht erzählen, wie so ein Obergemach bei uns aussah. Viele größere Häuser hatten im Obergeschoss solch einen Raum für Gäste. Es waren oft ziemlich geräumige Zimmer, schön schattig angelegt, aber offen genug, damit am Abend die kühle Luft für ein angenehmes Klima sorgen konnte. Gewöhnlich war dieser Raum über eine Außentreppe zu erreichen. Bei mir gab es dort sogar sanitäre Anlagen. Wir benutzten diesen Raum für besondere Anlässe, zum Beispiel Familienfeiern. Sehr gern habe ich den Raum auch Freunden zur Verfügung gestellt, wenn sie einmal einen größeren Raum brauchten. Und wenn der Raum nicht genutzt war, dann war er für mich ein Rückzugsort, wenn ich einmal so allein sein wollte. Dort konnte ich mir in aller Ruhe Gedanken machen und beten. Dort hatte ich alle Zeit der Welt. Es passierte nicht selten, dass Tag und Nacht ineinander übergingen, weil ich einfach nicht auf die Zeit achtete dort oben. Es war wirklich schön da in meinem Obergemach. An jenem Abend hatte ich Jesus und seinen Jüngern den Raum überlassen. Wir Bewohner Jerusalems waren ja verpflichtet, den Festpilgern während des Passafestes kostenfrei Räume zu überlassen. Es war natürlich eine besondere Ehre, dass ausgerechnet Jesus bei mir zu Gast war. Die Jünger hatten die Vorbereitungen selbst getroffen, aber als Hausherr hielt ich mich immer ein wenig in der Nähe auf, um nach dem Rechten zu sehen. Und so habe ich ziemlich gut mitbekommen, was an dem Abend gelaufen ist. Es war am 14. Tag des Monats Nisan. Die Vorbereitungen für Pessach liefen an diesem Tag. Das war so dieser Vorbereitungstag, der Rüsttag. Das war der Tag, an dem man einfach so alles gemacht hat, was nötig war, damit man dann das Mahl feiern konnte, dieses Passamahl. Und wie ihr vielleicht wisst, begann bei uns ein neuer Tag ja immer schon am Abend. Also ihr rechnet immer erst ab dem nächsten Morgen. Wir haben immer schon am Abend gerechnet bei Sonnenuntergang, also so gegen 6 Uhr fängt bei uns der Tag an. Nach uraltem Brauch in Israel sollte am folgenden Abend überall ein Festmahl gehalten werden zur Erinnerung an die Befreiung des Volkes aus der Knechtschaft in Ägypten. Da war jedes Wort, jede Geste, jede Einzelheit dieses Mahls seit fast 1500 Jahren unverändert geblieben. Jede Familie oder Hausgemeinschaft ließ ein Passahlamm im Tempel opfern und mit dem Fleisch dieses Tieres wurde dann ein schönes Mahl zubereitet. Jesus hatte dieses Mahl um einen Abend vorgezogen. Er wollte es unbedingt mit seinen Jüngern feiern. Das war ihm ganz wichtig. Und offensichtlich wusste er, was so am nächsten Tag auf ihn zukommen sollte. Er ließ sich den Ablauf der Ereignisse nicht aus der Hand nehmen. Das war offensichtlich. Schließlich geschah es dann so, dass er selbst wie ein Opferlamm geopfert wurde. Just in dem Moment, als gerade im Tempel die Lämmer in Scharen für das Passah geopfert wurden. Mit diesem Opfer, das Jesus freiwillig ein für alle Mal gebracht hatte, wurden die jährlichen Opfer der vielen tausend Lämmer unnötig. Aber das kann natürlich nur erfassen, wer zum Glauben an Jesus Christus findet. Ich bin einer dieser glücklich zu Preisenden. Damals an jenem Abend war ich nur ein Beobachter. Aber ich wurde einer, der an Jesus glaubt. Ein Jünger, voll und ganz. Und später, nach der Kreuzigung und der Auferstehung, da ging uns allen so langsam auf, was da eigentlich geschehen war und was Jesus schon vorher versucht hatte zu erklären. Und ich habe vieles erst später verstanden, an dem Abend noch nicht. Aber jetzt merke ich, ich überhole mich mal wieder selbst. Das passiert immer, wenn ich über diesen Abend nachdenke oder davon erzähle. Da ist so viel passiert und jede Kleinigkeit hat tiefe theologische Bedeutung. Ich weiß immer gar nicht, wo ich anfangen soll. Also lasst mich meine Eindrücke schildern. Wie gesagt, es war deutlich zu spüren, dass Jesus dieses Mal unbedingt mit seinen Jüngern feiern wollte. Es war eine ganz besondere Atmosphäre, dicht, feierlich, ernst. auch ein wenig bedrückt, durchaus. Vorher war es ja Jesus meistens um die vielen anderen Menschen gegangen. Was hatte er sich Zeit genommen für Fragen und theologische Dispute, für Sorgen und Nöte von Menschen, für die Kranken und Beladenen? Klar, die Jünger waren überall dabei, aber irgendwie liefen sie meist doch so nebenher. Im Fokus standen die anderen Menschen. An diesem Abend hat Jesus sich besonders und ausschließlich den Jüngern zugewendet und ihnen noch einmal seine alles überragende Liebe gezeigt und sie spüren lassen. Aber bevor Jesus und die Jünger das Mahl beginnen konnten, entstand eine ausgesprochen peinliche Situation. Zwei Jünger hatten das Mahl für die Gäste vorbereitet. Jesus und die anderen 10 kamen mit der anbrechenden Dämmerung dazu. Ich war selbst anderweitig beschäftigt gewesen und auch alle meine Diener und Sklaven hatten anderes zu tun gehabt. Ziemlich peinlich im Nachhinein. Niemand hatte dafür gesorgt, dass meinen Gästen die Füße gewaschen werden. Ihr kennt das ja hier nicht. Aber bei uns war es üblich, ein Haus mit bloßen Füßen zu betreten. Wir trugen draußen meistens nur Sandalen und weil die Straßen staubig waren, waren die Füße immer dreckig, selbst wenn man nur so ein kleines Stückchen gegangen ist. Und deshalb war es Sitte, dass Gästen bei ihrer Ankunft die Füße gewaschen werden. Das war üblicherweise die Aufgabe eines Sklaven. Es durfte aber kein jüdischer Sklave sein, da gab es Regeln. Das war eine der niedrigsten Aufgaben überhaupt und die durfte man halt nicht jedem zumuten. Ich kam gerade dazu, als die ganze Peinlichkeit ihren Höhepunkt erreicht hatte. Keiner hatte den Männern die Füße gewaschen. Sie müssen sich alle peinlich berührt umgesehen haben und dann haben sie sich wohl irgendwie einfach schließlich trotzdem zu Tisch begeben. Und die Stimmung war unbehaglich. Und dann geschah etwas Ungeheuerliches. Jesus selbst stand auf, zog sein Obergewand aus und band sich so ein leinenes Tuch um und er goss Wasser in eine Waschschüssel und er begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Jesus selbst übernahm den Sklavendienst. Langsam und mit Bedacht ging er so mit seiner Waschschüssel von einem zum anderen und wusch ihnen die schmutzigen Füße. Sein Oberkörper war frei. Wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich gedacht, dass dort gerade ein Sklave seinen demütigen Dienst versieht. Aber auch wenn Jesus sein Obergewand abgelegt hatte, seine Würde hatte er damit nicht abgelegt. Nie habe ich ihn würdiger und erhabener gesehen, als in diesem Moment, als er zum Diener seiner Jünger wurde. Lieben, ich muss wieder so ein bisschen ins Theologisieren kommen. In dieser völlig unerwarteten Handlung, da lag so viel Bedeutung. Diese Erniedrigung, die Berührung jedes einzelnen Jüngers, das war der Liebesbeweis schlechthin. Hier zeigte Jesus seine tiefe, tiefe Liebe zu jedem seiner Jünger. Es ist Liebe ohne Grenzen. Liebe ausgedrückt in freiwilliger Erniedrigung. Nur einen Tag später wird ihn diese freiwillige Erniedrigung bis in den Tod führen. Aber hier vor meinen Augen drückte er seine Liebe aus in der ebenso erniedrigenden freiwilligen Handlung, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Wenn du jemals ins Zweifeln kommen solltest, ob Gott dich lieb hat, dann denk an meine Worte. Es gibt keine größere Liebe als die, die Jesus, der ewige Sohn Gottes, uns gezeigt hat. Seine Liebe geht so weit, dass er die tiefste Erniedrigung auf sich nimmt, ja sogar die Erniedrigung des Kreuzestodes. An diesem Abend jedenfalls wurde die Liebe Gottes, die sich selbst erniedrigt, für seine Jünger spürbar. Sie fühlen seine Liebe, sie fühlten seine Liebe an ihren dreckigen Füßen. Und ich glaube, das haben sie nie wieder vergessen. Ich konnte es kaum ertragen beim Zusehen. Ich stand ja außerhalb des Raumes und sah nur zu. Aber ich war nicht der Einzige, der es kaum ertragen konnte. Als die Reihe an Simon Petrus kam, da merkte man, dass ihm das Ganze sehr unangenehm war. Sehr unangenehm. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Und genau so war es. Das war offensichtlich, dass die Jünger nicht begriffen haben, was da gerade passiert. Ich begriff es auch nicht. Wie kann der Meister den Schülern die Füße waschen? Wie kann der Herr sich zu seinen Dienern hinabbeugen? Verkehrte Welt. Erst später dämmerte uns allen, was Jesus mit dieser ungewöhnlichen Vorgehensweise bezweckte. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus in seiner üblichen Kraftrhetorik. Er brachte die ganze Scham zum Ausdruck, die alle Jünger erfasst hatten. Er wollte sich nicht von seinem Meister die Füße waschen lassen, aber vorher war ihm halt auch nicht der Gedanke gekommen, dass er ja diesen Dienst tun könnte. Jesus entgegnete ihm, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Heute ist mir klar, was Jesus da sagte. Du musst es zulassen, dass ich dir diene. Du musst zulassen, dass meine Erniedrigung dich erniedrigt. Dein Stolz muss sterben. Aber damals hat das keiner verstanden. Simon fiel offensichtlich seine ganze Sündhaftigkeit ein. Da war ja noch viel mehr an ihm, was dreckig war und gereinigt werden musste und eigentlich auch nicht nur äußerlich. Er rief, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf. Was Jesus dann erwiderte, zeigte, dass er mit dieser Handlung mehr bewirken wollte als äußere Reinigung. Auch mit seinen Worten sprach er eigentlich eine tiefere Bedeutung an. Nur das haben wir in dem Augenblick alle nicht verstanden. Jesus sagte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein. Klar, wer gebadet ist, muss nur noch die Füße waschen. Aber Jesus ging es ja nicht um die rein äußerliche Reinlichkeit. Ihm ging es auch um die innere Reinigung. Später hat Petrus es verstanden und mir dann erklärt. Das, was Jesus sagte, das hatte auch eine geistliche Bedeutung. Wir alle brauchen so etwas wie eine Grundreinigung. Die geschieht durch das Opfer von Jesus. Schon am nächsten Tag starb Jesus am Kreuz. Da nahm er stellvertretend unsere Schuld auf sich. Da brachte er dieses ein für alle Mal Opfer, das wir alle nötig haben, um mit Gott ins Reine zu kommen. Dieses Opfer, das Jesus für uns gebracht hat, das müssen wir alle annehmen, jeder für sich. Ich muss mich zu meinem Dreck bekennen und zulassen, dass Jesus ihn abwäscht. Das ist der Beginn des Glaubensweges mit Jesus. An dem Abend hat Jesus dann das Gleiche noch einmal mit einem anderen Symbol bekräftigt. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, fingen sie mit dem Mahl an. Das Mahl verlief anfangs genauso, wie es in allen israelitischen Häusern seit 15 Jahrhunderten gefeiert wurde. Jesus folgte zunächst der uralten Liturgie. Aber dann fügte er einige eigene Worte hinzu. Normalerweise wird zum Beispiel der Teller mit dem Matzenbrot in die Höhe gehoben und dazu gesprochen, siehe, das ist das Elendsbrot, das unsere Väter aßen im Lande Ägypten. Jesus nahm das Brot und gab ihm eine ganz neue, ganz andere Bedeutung. Nehmt und esst, sagte er, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und auch dem Becher mit Wein, der den Abschluss des Festmahles bildete, gab Jesus eine neue Bedeutung. Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Das sollte in Zukunft unser Bundesmahl werden. Eine Feier, die wir Jesus Nachfolger immer wieder wiederholen, um uns an das zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Das Brot symbolisiert das stellvertretende Opfer von Jesus. Es wird gebrochen, wie sein Leib am Kreuz zerstört wurde. Der Wein symbolisiert das Blut des neuen Bundes. Wein rot wie sein Blut, das Jesus vergossen hat, um unsere Sünden abzuwaschen. Sein zerschundener Leib, sein vergossenes Blut, das ist dieses einmalige Opfer, das genügt, um uns ganz rein zu waschen, uns alle. Es braucht keine Lämmer mehr, die ihr Blut vergießen müssen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, das Opfer von Jesus für uns selbst in Anspruch zu nehmen. Eigentlich nicht schwer und doch so schwer, weil es bedeutet, dass wir ehrlich werden müssen. Wir müssen Jesus an unseren Schmutz heranlassen. Das ist peinlich, aber wohltuend. Dieses Opfer von Jesus anzunehmen, das ist wie das Vollbart, von dem Jesus sprach. Wenn ich einmal gesagt habe, Jesus, ich brauche dein Opfer für mich, dann habe ich so etwas wie eine geistliche Grundreinigung erfahren. Doch danach werde ich wieder schmutzig. Ich lade wieder Schuld auf mich, aber auch diese Sünden sind durch das Opfer von Jesus abgedeckt. Ich kann meine Schuld bekennen und Jesus wird sie mir abnehmen. Das ist das Füßewaschen. Es muss immer wieder geschehen, am besten mehrmals täglich. Merkt ihr? Da steckte so viel drin, in dem, was Jesus an jenem Abend an seinen Jüngern tat und zu ihnen sagte. Was mich im Nachhinein gewundert hat, das war dies. Jesus hat allen seinen Jüngern die Füße gewaschen. Ausnahmslos. Auch Judas wurde so von ihm behandelt. Demütig, dienend, liebend. Dabei wusste Jesus schon, dass Judas ihn verraten würde. Judas war dabei. Er erlebte genau das Gleiche wie alle anderen. Aber irgendwie muss er es in den falschen Hals bekommen haben. Ob er wohl dachte, dass solch eine dienende Haltung ja für einen königlichen Herrn nicht würdig ist? Irgendwie muss er sein Herz verschlossen haben. Er wurde von Jesus äußerlich berührt, aber anscheinend nicht innerlich. Später zeigte er sich als das, was er war, ein Diener der Dunkelheit, obwohl er das Licht gesehen hatte. Er ging und verriet Jesus. Am Ende war er nicht mal bei den Jüngern. Ich habe seither oft gesehen. Nicht alle, die an den frommen Ritualen, an den christlichen Ritualen teilnehmen, gehören wirklich zu Jesus. Manche empfangen sozusagen die äußere Waschung von Christus, aber ihr Herz bleibt ungewaschen. Wisst ihr, es gibt ganz viele Menschen, die sind getauft, die gehen regelmäßig und feiern Abendmahl, aber es sind nicht Taufe und Abendmahl an sich, die einen Menschen retten können. Man muss Jesus wirklich sein Herz öffnen. Man muss seine demütige Liebe wirklich an sich heranlassen. Man muss sich von Jesus berühren lassen. Mich hat diese ganze Szene damals berührt, obwohl ich die ganze Zeit ja nur von außen zugeschaut habe. Und das alles war so spannend, dass ich mich gar nicht wegbewegen konnte. Nachdem Jesus sich dann wieder angezogen hatte und wieder an seinen Platz zurückgekehrt war, da fragte er seine Jünger: Versteht ihr, was ich eben getan habe? Die ratlosen Gesichter sprachen ein deutliches Nein. Und Jesus sagte: Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Diese Worte waren sehr eindringlich. Lehrer, Meister, sogar Herr. Das waren die Titel, mit denen wir Jesus anredeten. Jetzt wurde mir klar, das waren nicht nur Floskeln. Das waren Hoheitstitel. Jesus war wirklich der Herr und Herrscher. Und dann sagte er: Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr, und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Wenn jemand wirklich ein Nachfolger von Jesus sein will, dann muss er so handeln, wie der Lehrer und Herrscher gehandelt hat. Dann muss er dienen wie er. Das zu verweigern hieße ja, sich über seinen Herrn und Meister zu stellen. Undenkbar. Wenn Jesus in diesem Punkt nicht mein Lehrer und Vorbild ist, dann ist er auch nicht mein Herr. Als ich später selbst zu einem Jünger des auferstandenen Christus geworden bin, da war mir von Anfang an klar, worum es ging. Mit der Entscheidung, Jesus nachzufolgen, war ich zum Diener aller meiner Brüder und Schwestern geworden. Ich wusste, dass ich mich dafür entscheide, ein Diener zu werden, wie Jesus ein Diener war. Sein Beispiel hatte sich mir ins Gedächtnis gebrannt. Diese erniedrigende Berührung schmutziger Füße, die ich da beobachtet hatte, die war mir ein Leben lang Beispiel und Vorbild. Sie war für mich die Beauftragung, ebenso zu dienen, ohne Rücksicht auf meine eigene Ehre. Mir wurde schnell klar, dass es dabei nicht nur um das Füßewaschen gehen konnte. Es gibt ja viele verschiedene Situationen, wo wir Diener sein können. Und es hat sich für mich als hilfreich erwiesen, mir in allen Situationen immer wieder die Frage zu stellen, was würde Jesus denn jetzt tun? Was würde Jesus tun? Wie würde er, der erhabenste aller Diener, hier gerade handeln? Ich hatte ihn erlebt. Ich hatte gesehen, wie er seine vollkommene Liebe an seinen Jüngern zum Ausdruck gebracht hat. Es gab schon viele Gelegenheiten für mich, ähnlich zu handeln. Viele davon habe ich verpasst und vergeigt. Aber ich hatte mir vorgenommen, mit dem Üben nicht aufzuhören. Wir alle sind doch Schüler des gleichen Lehrers, Nachfolger des gleichen Herrn. Wir sind Geschwister und keiner soll über dem anderen stehen, auch nicht über dem Geringsten. Wir sollen einander dienen, wie Jesus uns gedient hat. Ich weiß, das ist herausfordernd, aber die dienende Berührung von Jesus beauftragt uns genau dazu. Vergessen wir es nicht. Nie sind wir würdiger und erhabener als in dem Moment, wo wir zum Diener unserer Geschwister werden.